Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich möchte zu diesem Thema gerne mit einer höchstpersönlichen Frage beginnen. Was denkst du, wie Gott heute Morgen über dich denkt? Freut er sich über dich? Oder ist er traurig über dich? Nehmen wir mal an, er würde eine Mannschaft zum Fußball zusammenstellen. Würde er dich zuerst wählen oder wärst du wieder der, der als letztes übrig bleibt, den keiner in seiner Mannschaft will? Würde er vielleicht gerne heute Mittag bei dir zu Mittag essen oder ging er lieber zu einem anderen, weil du nicht so gut kochen kannst? Wenn du bei ihm zum Casting wärst, würde dich seine vernichtende Kritik à la Dieter Bohlen treffen oder würde er sagen, wow, cool, dass du hier bist? Für die Predigt heute Morgen habe ich einen Abschnitt ausgewählt, wo Gott, der Vater, etwas zu Jesus sagt, was eigentlich jeder von uns sich zutiefst wünschen würde, dass sein leiblicher Vater und auch Gott zu ihm sagt. Es geht um die Taufe von Jesus, die uns in Matthäus 3, Vers 13 und 17 beschrieben wird. Ich möchte uns diesen Text kurz vorlesen. Jesus kam an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entgegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Ich möchte anhand dieses kurzen Abschnitts gerne drei Aspekte mit euch durchgehen. Das erste, was hier passiert in diesem Abschnitt, Gottes Geist bestätigt Jesus. Das zweite, was wir dann uns angucken wollen, auch über diesen Abschnitt hinaus, Gottes Geist handelt in Jesus. Und das dritte, Gott wird persönlich in Jesus. Gottes Geist, der Heilige Geist, Gott höchst persönlich. Ihr merkt, es geht nicht nur um den Heiligen Geist in dieser Predigt, sondern es geht um Jesus, Gottes Sohn und auch um Gott, den Vater. Denn gerade in diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, ich blende ihn nochmal ein, da kommen alle drei Personen der göttlichen Dreieinigkeit in Erscheinung. Jesus, Gottes Sohn, der Heilige Geist in Gestalt der Taube und der Vater, von dessen Stimme man aus dem Himmel hört, der seinen geliebten Sohn bestätigt. Es ist so, Jesus möchte sich taufen lassen. Johannes der Täufer, er war schon längere Zeit in der Wüste tätig. Er hat Menschen aufgerufen, Gott zu folgen und als Zeichen der Umkehr zu Gott, der Ausrichtung auf Gott, sollten sie sich taufen lassen. Und jetzt kommt Jesus zu Johannes und Johannes merkt, hier stimmt was nicht. Und er wehrt sich dagegen, dem Wunsch Jesu zu entsprechen, ihn zu taufen. Er sagt, Jesus, du müsstest doch mich taufen. Jesus, du musst doch gar nicht umkehren. Und eigentlich müsste ich von dir getauft werden, weil ich derjenige bin, der falsch ist vor Gott, nicht du. Und Jesus sagt, er bestätigt das durch sein Schweigen. Aber er macht eigentlich deutlich, stimmt, aber diesmal soll es umgekehrt laufen, erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Das heißt, Jesus reiht sich in die Reihe der Sünder ein. Er reiht sich in die Reihe derer ein, die nicht gut genug sind für Gott, obwohl er gut genug ist für Gott. Er reiht sich ein in die Reihe der Gottlosen, obwohl er nicht gottlos ist. Er reiht sich ein in die Reihe derer, die sich danach sehnen, von Gott akzeptiert zu sein, obwohl er das schon lange ist. Er reiht sich ein in die Reihe derer, die sich danach sehnen, gut genug zu sein für Gott, obwohl er längst schon gut genug für Gott ist. In die Reihe derer, die wissen, ich bin nicht gut genug für Gott, so wie Johannes der Täufer selbst es erkannt hat. Dabei war Jesus der Einzige, der gut genug für Gott war. Jesus wird getauft, er steigt aus dem Wasser und jetzt kommt der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herab. Wichtig ist zu erkennen, er kommt wie eine Taube. Gottes Geist ist keine Taube, sondern er kommt in Gestalt einer Taube für alle sichtbar auf Jesus herab. Wasser, Taube, das war ja schon mal im Alten Testament eine Kombination, und zwar auf der Arche. Nach der Sintflut hat Noah dreimal eine Taube aus der Luke gelassen, um zu testen, ob das Wasser schon niedrig genug war, um rausgehen zu können. Beim ersten Mal kam die Taube zurück, unverrichteter Dinge, weil sie nichts fand, wo sie sich irgendwie hätte hinsetzen können oder leben können. Beim zweiten Mal brachte sie einen Ölbaumzweig mit, und bis heute ist dieser Ölbaumzweig, die Taube mit dem Ölbaumzweig, ein Symbol für Frieden, für einen Neuanfang, weil damals Noah erkannte, es beginnt hier etwas völlig Neues. Neues Leben auf der Erde ist möglich, dadurch, dass die Taube einen Baum gefunden hat und diesen Zweig mitgebracht hat. Und beim dritten Mal blieb die Taube weg. Also eine Taube und Wasser, diese Kombination, die gab es schon mal. Und ich glaube, dass Gott, indem er die Taube wählt, hier deutlich machen möchte, liebe Menschen, es gibt einen neuen Anfang. In Jesus beginnt hier etwas völlig Neues. So wie bei Noah in der Arche nach der Sintflut etwas völlig Neues begann. Und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Ich weiß nicht, wie viele von uns hier heute Morgen sitzen, die sich ein Leben gesehnt haben und wer weiß, was drum gegeben haben, wenn ihr leiblicher Vater so gesagt hätte. Hat dein Vater sich so seinen Arbeitskollegen vorgestellt? Hier, mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Meine geliebte Tochter, an der ich meine Freude habe. Ich glaube, viele von uns sehnen sich danach, so vorgestellt zu werden, voller Stolz von Gott. Gott stellt den Menschen am Jordan seinen eigenen Sohn genauso vor. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Dies ist meine geliebte Tochter, an ihr habe ich Freude. Hast du Sehnsucht danach, so von Gott angesprochen zu werden? Bei Jesus haben diese Worte noch einen viel tieferen Sinn, als es oberflächlich erscheint. Denn in dieser Aussage, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, klingen zwei alttestamentliche Bibelstellen an. Die erste, dies ist mein geliebter Sohn, das kommt schon mal vor im Psalm 2, Vers 7. Da heißt es, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Psalm 2 ist traditionell ein Psalm, der zur Einsetzung eines Königs gelesen wurde. Du bist mein Sohn. So wurde der König mit dieser Formel zum König ernannt und eingesetzt, gekrönt. Das heißt, wenn Gott hier diese Worte benutzt, wenn der Vater diese Worte benutzt, um seinen Sohn Jesus vorzustellen, dies ist mein geliebter Sohn, dann macht er deutlich, Gott, Jesus ist von Gott zum König bestimmt. Hier, euer König. Übrigens, die zweite Hälfte dieses Psalm 2, Vers 7, die wird ja hier nicht aufgegriffen. Heute habe ich dich gezeugt. Hier hat sich eine falsche Vorstellung entwickelt im frühen Christentum, dass Jesus erst mit seiner Taufe von Gott zum Sohn angenommen wurde, adoptiert sozusagen. Aber das wird hier nicht gesagt, sondern Gott bestätigt, dass Jesus schon sein Sohn ist. Ich komme gleich noch mal kurz darauf zu sprechen. Und er macht deutlich, Jesus ist der von Gott versprochene König. Er hat das Sagen, alle müssen sich nach ihm richten. Aber Gott sagt noch etwas Zweites, an ihm habe ich Freude. Und auch hier klingt ein alttestamentliches Wort an, und zwar aus Jesaja 42 bis 4. Da heißt es, seht, das ist mein Diener, den ich erwählt habe, den ich liebe und an dem ich Freude habe. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Völkern das Recht verkünden. Matthäus zitiert diesen Vers in Matthäus 12, Vers 18 und macht deutlich, dass sich genau das auch in Jesus dann erfüllt hat. Das ist mein Diener, den ich erwählt habe, den ich liebe und an dem ich Freude habe. Hier in Jesaja 42 und den folgenden Kapiteln stellt Gott seinen Diener vor. Und er macht später in Kapitel 53 deutlich, wie viel dieser Diener leiden wird, um Leben für Menschen zu erwirken, um Menschen frei zu kaufen. Und Jesus benutzt genau dieses Bild, das aus Jesaja 43 kommt und auch die Sprache, um deutlich zu machen, warum er auf diese Erde gekommen ist. Markus 10, Vers 45 heißt es, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus hat bezahlt, damit Menschen nicht bezahlen müssen. Er hat den Preis bezahlt für unsere Schuld, für unsere Sünde. Und das wird jetzt hier bei der Taufe von Jesus schon deutlich, als Jesus zum ersten Mal an die Öffentlichkeit tritt. Gott macht deutlich, Jesus ist mein Sohn, er ist der König, der Herr aller Herren, der König aller Könige, er hat das Sagen. Und Jesus ist mein Diener, er ist der Retter, der sein Leben opfern wird, damit alle anderen Menschen Leben haben. Es gibt einen neuen Anfang, symbolisiert durch die Taube, die vom Himmel auf Jesus herabkommt, den Heiligen Geist. Gottes Geist kommt auf Jesus. Jetzt stellt sich die Frage, was tut denn Gottes Geist? Kommt er nur auf Jesus, damit andere Menschen das sehen, oder was tut er? Und ich würde gerne zu diesem zweiten Punkt kommen, den ich vorhin genannt habe, Gottes Geist handelt in Jesus. Und ich war selbst überrascht, als ich gestern nochmal die Evangelien durchblätterte, oder ich sag's mal ganz ehrlich, als ich in meinem Suchprogramm auf dem PC nach Stellen gesucht habe, die etwas hierzu sagen, und gesehen habe, wie stark Gottes Wirken durch seinen Geist in Jesus bezeugt wird in den Evangelien. Besonders im Lukas-Evangelium ist davon ganz viel zu lesen. Es fängt an bei der Geburt oder beziehungsweise von Jesus. Jesus ist vom Heiligen Geist gezeugt. Es heißt in Lukas 1, Vers 6, der Engel sagt zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Jesus ist gezeugt durch den Heiligen Geist und schon bei der Geburt, nicht erst bei der Taufe, beziehungsweise schon bei der Zeugung, wird gesagt, dass er Gottes Sohn ist, nicht erst später. Johannes, der Täufer, er tauft die Menschen mit Wasser und Jesus, so sagt Johannes dann, wird mit Heiligem Geist taufen. Johannes der Täufer sagt über Jesus in Markus 1, Vers 8, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Was bedeutet das denn? Im Alten Testament wird der Heilige Geist oft mit dem Bild des Wassers verglichen. Von daher gibt es hier eine Verknüpfung zwischen Heiligem Geist und Wasser. In Ezekiel 37 ist davon die Rede, dass Gott seinen Geist ausgießen wird. In Joel 3 ist die Rede davon, dass Gott seinen Geist ausgießen wird auf alle Menschen. Auf Alte und Junge, auf Männer und Frauen, auf Sklaven und Herren, auf alle wird er seinen Geist ausgießen. Das wird schon im Alten Testament mit diesem Bild des Wassers, das ausgegossen wird, verknüpft. Und taufen bedeutet eigentlich waschen. Johannes der Täufer hat die Taufe durchgeführt, um deutlich zu machen, hier, Menschen, wascht euch, bereitet euch vor, es kommt einer, der größer ist als ich, ich bin nur der Vorbote von ihm, richtet euch auf Gott aus, bereitet euch vor. Genauso wie eine Braut und ein Bräutigam mit höchster Wahrscheinlichkeit kurz vor der Hochzeit nochmal so richtig sich sauber machen, um gut zu riechen, um vorbereitet zu sein, das war die Taufe, die Johannes gepredigt hat. Er hat gesagt, richtet euch auf Gott aus, kehrt um und richtet euch auf ihn aus. Und er macht deutlich, das ist nur die eine Seite der Medaille. Jesus selber, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das heißt, er wird den Heiligen Geist senden, er wird den Heiligen Geist ausgießen, so wie es schon im Alten Testament beschrieben ist. Und damit ist die Taufe, das ist eine andere Taufe als diese Wassertaufe. Die Wassertaufe ist ein Symbol für die Umkehr, aber das eigentliche Leben, der eigentliche Inhalt, der kommt durch den Heiligen Geist in das Leben von Menschen. Erstmalig ist das dann erfüllt worden an Pfingsten, als Geist sichtbar für alle, die dabei waren, ausgegossen wurde. Und es wird deutlich, Gott, neues Leben. Jesus wird mit dem Heiligen Geist taufen. Jesus wird dann selber getauft. Wir haben das ja am Anfang gelesen. Und unmittelbar nach der Taufe, und das überrascht uns, wird Jesus durch Mitwirkung des Heiligen Geistes versucht. Das heißt in Lukas 4, Vers 1 und 2, erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordangegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Das überrascht ja, dass der Heilige Geist Jesus in die Versuchung führt. Wie gut, dass Jesus uns beigebracht hat zu beten und führe uns nicht in Versuchung. Jesus musste auf die Probe gestellt werden und sich bewähren, damit deutlich wird, er ist tatsächlich derjenige, der würdig ist, Gottes Auftrag auszuführen und stellvertretend für alle Menschen als Schuldloser zu sterben und damit die Strafe für alle Menschen auf sich selbst zu lenken und zu nehmen. Das Erste, was gesagt wird, Jesus ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das Zweite, er wird vom Geist geführt, um auf die Probe gestellt zu werden. Und dann findet diese Versuchung statt in der Wüste und dann heißt es unmittelbar danach, erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte, 40 Tage Fasten, 40 Tage härteste Versuchungen an Stellen, wo man wirklich empfindlich ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da gestärkt herausgekommen werde. Das ist eigentlich unmöglich. Aber der Heilige Geist macht es möglich. Der Heilige Geist kräftigt Jesus, erfüllt mit der Kraft des Geistes, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Jetzt ist er vorbereitet für den Dienst, den er tun soll. Und die erste Predigt, die uns von Jesus überliefert wird, ist wahrscheinlich auch die kürzeste, die er jemals gehalten hat. So eine Predigt hatten wir hier noch nie. Dass der Predigttext gelesen wird, ein Satz als Kommentar dazu gegeben wird und dann ist Schluss. Manche würden sich das ja wünschen, dass die Predigten so kurz sind. Ich kann euch keine Hoffnung machen. Es wird ein bisschen länger heute. Ist ja auch schon ein bisschen länger geworden. Aber es wird auch nicht so ganz lang. Jesus liest Jesaja 61, Vers 1 und 2 vor in der Synagoge. So wie es damals üblich war, dass eine Schrift vorgelesen wurde aus dem Alten Testament. Und er liest, der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sind und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Soweit der Predigttext und der Kommentar von Jesus. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Punkt. Amen. Diese Predigt hat unwahrscheinliche Konsequenzen gehabt für die Zuhörer, denn sie haben verstanden, durch diesen Einsatz macht Jesus deutlich, das, was im Alten Testament über den Gesalbten Gottes gesagt wird, das erfüllt sich in mir, der ich heute vor euch stehe. Und das hat die Menschen gespalten. Er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Das war ja schon sichtbar geworden durch die Taube, die auf Jesus herabfuhr. Und er macht etwas deutlich von seinem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten die Freiheit bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Mit anderen Worten, die gute Botschaft gilt allen, die beim Wählen der Mannschaft übrig geblieben sind. Ja, es gibt eine gute Botschaft. Du musst nicht übrig bleiben. Gott will dich in seiner Mannschaft haben. Eine gute Botschaft für alle, die Dieter Bohlens Ansprüchen nicht gerecht werden. Eine gute Botschaft für allen, die traurig und enttäuscht von sich selbst sind, die ihr Leben lang vergeblich darauf gewartet haben, dass ihr leiblicher Vater ein anerkennendes Wort für sie findet. Dass er sie voller Stolz seinen Freunden vorstellt und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Dies ist meine geliebte Tochter, an ihr habe ich Freude. Eine gute Botschaft für all diejenigen, die wissen, ich bin nicht gut genug für Gott. Die gute Botschaft lautet, du musst gar nicht gut genug für Gott sein. Denn einer war gut genug für Gott, Jesus Christus. Er hat ein Leben geführt, das einzig und allein gut genug für Gott war. Heute wird die Gnade des Herrn ausgerufen. Gott wählt dich in seine Mannschaft. All das, was Jesus dann getan hat, geschieht durch den Heiligen Geist. Habe ich jetzt gedrückt? Jesus verkündet die Worte Gottes durch das Wirken des Geistes Gottes. Es heißt in Johannes 3, Vers 34, der Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte. Gott gibt ihm, dem Geist, in unbegrenzt. Das heißt, Jesus verkündet Gottes Worte, weil Gott ihm seinen Geist gegeben hat. Die Rede ist hier von Jesus, den Gott gesandt hat. In Matthäus 12, Vers 28 sagt Jesus, wenn ich die Dämonen aber nun aber mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Das heißt, Jesus tut Wunder, er heilt, er treibt sogar Dämonen aus, weil Gott durch seinen Geist in ihm handelt. Gottes Geist handelt in Jesus. Und zum Ende, kurz vor seinem Tod, verheißt Jesus, er sagt seinen Jüngern zu, dass er den Heiligen Geist ihnen senden wird. Jesus sendet den Heiligen Geist, Johannes 15, Vers 26, wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein, der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Johannes 15, Vers 26. Jesus beschreibt hier Gottes Geist als Helfer, als seinen Zeugen, als Geist der Wahrheit. Hier wird deutlich, der Heilige Geist ist keine unpersönliche Kraft, keine unpersönliche Energie, sondern er ist eine Person. Er ist Gott höchstpersönlich. Johannes 4, Vers 24 heißt es, Gott ist Geist. Der Heilige Geist ist Gott höchstpersönlich. Und ich möchte gleich zum dritten Punkt kommen. Gott wird persönlich in Jesus. Gottes Geist bestätigt Jesus, so haben wir es am Anfang gesehen bei der Taufe von Jesus. Gottes Geist handelt in Jesus, das haben wir gerade an den unterschiedlichen Stellen gesehen in den Evangelien. Und Gott wird persönlich in Jesus schon bei der Geburt, als Jesus geboren worden ist, wird er den Hirten verkündet. Die Hirten, das waren auch so Typen, die beim Wählen der Mannschaft übrig geblieben sind. Die waren gesellschaftlich so ziemlich die unterste Liga. Die rochen nicht besonders gut, die konnten nicht so oft duschen und baden. Die haben keinen anderen Job gekriegt, als Schafe von anderen zu hüten, haben das gegen einen relativ geringen Lohn getan. Das waren so Leute, mit denen wollte keiner so großartig was zu tun haben. Aber als Jesus geboren ist, wird zuerst den Hirten verkündet, welche Bedeutung die Geburt von Jesus hat. Normalerweise hört ja Weihnachten, entschuldigt, dass ich jetzt mitten im Jahr diesen Text hier zitiere. Es heißt nämlich in Lukas 2, Vers 11, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden, es ist der Messias, der Herr. In Lukas 2, Vers 14 heißt es, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Die Hirten bekommen die Botschaft, euch ist der Retter geboren. Es ist der Messias, das heißt der Retter, der schon im Alten Testament verheißen wurde, als König zu kommen, der Herr. Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Man könnte auch sagen, für die Menschen, an denen Gott Freude hat. Es wird ein ähnliches Wort hier gebraucht, wie bei der Taufe von Jesus. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Ja, die Menschen, denen der Retter geboren wird, sind die Menschen, an denen Gott Freude hat. Und damit bist du und ich höchstpersönlich gemeint. Warum hat Jesus gelebt? Warum hat er getan, was er getan hat? Warum ist er gestorben? Allein für dich und für mich. Als Jesus dort am Kreuz starb, zeigte er mit dem Finger auf dich und hat gesagt, ich will dich in meiner Mannschaft haben. Folge mir nach. Du bist mir so viel wert, dass ich mein Leben für dich gebe. All der Dreck und die Schuld, durch die du nicht gut genug für Gott bist, nehme ich auf mich. Ich mache mir die Finger dreckig und noch viel mehr. Ich wasche dich von Kopf bis Fuß. Ich mache dich sauber, damit du vorbereitet bist für Gott. Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen, dass Gott traurig oder sogar wütend über dich ist. Du brauchst dir keine Gedanken mehr darüber zu machen, dass Gott in irgendeiner Weise schlecht über dich denken könnte, denn ich habe alles, was dich von Gott trennt, mit ans Kreuz genommen. Der Tod hat seine Macht verloren. Ich bin auferstanden und lebe, und weil ich lebe, sollst du auch leben. Du sollst neues Leben haben, Leben im Überfluss. Gott wird persönlich in Jesus. Ich möchte noch einmal die drei Aspekte nennen. Gottes Geist bestätigt Jesus. Der Geist Gottes kommt auf Jesus, wie im Alten Testament verheißen. Der Vater bestätigt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Gottes Geist handelt in Jesus schon bei der Geburt, in der Taufe, in Taten und Worten. All das geschieht durch Geist. Und Gott verheißt den Geist, Jesus verheißt den Geist, er verheißt, dass er gießen wird, was sich dann Pfingsten erfüllt. Und Gott wird persönlich in Jesus. Jesus opfert sein Leben für dich und für mich. Durch Jesus sagt Gott zu dir, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Du bist meine geliebte Tochter, an der ich Freude habe. Die Frage ist, wie reagieren wir auf diese Ansprache? Auf das, was Jesus uns zuspricht, was Gott uns durch Jesus zuspricht. Wir werden später im Gottesdienst Abendmahl feiern. Und wir feiern eigentlich genau das, wovon diese Predigt handelt. Jesus ist der Retter geworden. Er ist der König. Er hat das Sagen. Er ist gestorben für deine und meine Schuld. Und vielleicht gehörst du schon zu seiner Mannschaft und du folgst Jesus. Du hast Jesus gebeten, dein Retter zu sein, deine Schuld zu vergeben. Du hast ihn gebeten, der König in deinem Leben zu sein. Das heißt, du hast ihm das Recht übertragen, alles, was in deinem Leben geschieht, zu bestimmen. Da möchte ich dich einladen, wenn wir später das Abendmahl feiern, dieses Abendmahl als Dankeschön zu feiern. Ihm währenddessen Danke zu sagen für das, was er für dich und für mich getan hat. Vielleicht hast du aber auch irgendwann mal gesagt, Jesus, du sollst mein Retter sein, aber mein König, da komme ich noch nicht so ganz mit. Du hast ihm Dinge vorenthalten in deinem Leben, da möchte ich dich auffordern, mach ganze Sache mit ihm. Gib ihm das Recht, in dein Leben hineinzusprechen, mit deinem Leben das zu tun, was er will, nicht was du unbedingt willst, und ordne dich ihm unter, indem du ihm wirklich nachfolgst und ihn nicht nur Retter sein lässt, sondern auch Herrn und König in deinem Leben. Vielleicht ist auch all das, was du heute gehört hast, ziemlich neu für dich. Da möchte ich dich einladen, geh auf jemanden zu, der schon mit Jesus lebt und frag, wie geht das, was bedeutet das? Vielleicht hast du Fragen, stell jemandem Fragen, dem du vertraust, der mit Jesus lebt, und befass dich damit, was es bedeutet, Jesus zu folgen. Jesus spricht uns zu, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Freude. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.